Oh, Herr Jung, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ja, das ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz und insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen zu verabschieden und für die Zusammenarbeit zu bedanken. Ich hatte in den vergangenen Jahren, muss schon sagen Jahrzehnten inzwischen, die Gelegenheit, auf beiden Seiten dieses Tisches zu sitzen. Und insofern konnte ich auch immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder Ihre Reaktionen auf unsere, wenn nicht immer ganz ausführlichen, sondern manchmal wortkargen Antworten verstehen. Aber ich, für mich war eigentlich immer klar, während ich hier gesessen habe, dass wir alle zusammen, gemeinsam an einer Sache arbeiten.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und ich gebe das Wort an Frau Wirz zum Bericht aus dem Kabinett.
Ja, bitte schön. Zunächst mit der Bitte um Entschuldigung. Ein Schwertransporter stand uns im Weg und deshalb sind wir ein bisschen zu spät gekommen. So, dann habe ich aber einiges aus dem Kabinett mitgebracht. Zum einen haben wir heute im Kabinett gesprochen über die EEG-Novelle. Mit diesem Gesetz werden die erneuerbaren Energien fit für den Markt gemacht, um es mit den Worten des Ministers zu sagen. Und der Minister war ja auch um 11 Uhr schon hier in der Regierungspressekonferenz bzw. in der BPK und hat dazu ausgeführt. Insofern möchte ich es dabei belassen. Dann hat der Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier einen Bericht vorgelegt zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Der Bericht enthält eine Darstellung der völkerrechtlichen Grundlagen des Schutzes des Menschenrechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und beschreibt exemplarisch die Verletzungen dieses Rechts. Es gibt dem Bericht zufolge zahlreiche Einschränkungen und Diskriminierungen in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens. Um Ihnen einige Beispiele zu geben, sind das die nicht gleichberechtigten Möglichkeiten, Zugang zu öffentlichen Ämtern zu erhalten, Einschränkungen beim Bau religiöser Einrichtungen oder aber die Diskriminierung oder schwerwiegende Konsequenzen bis hin zu Gefahr für Leib und Leben im Falle der Lossagung von der Religion oder des Religionswechsels. Die Bundesregierung bekräftigt in ihrem Bericht noch einmal ihr weltweites Eintreten für die Religions- und die Weltanschauungsfreiheit und ich möchte bei der Gelegenheit einen Dank aussprechen, und zwar an den UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Professor Heiner Bielefeld, dessen Mandat Ende Juli 2016 endet. Dann hat die Bundesfamilienministerin einen ersten Entwurf der Bundesregierung über die Auswirkungen des dritten Änderungsgesetzes des Kontergan-Stiftungsgesetzes vorgelegt. Auch dieser Bericht ist vom Kabinett verabschiedet worden. Und zwar geht es dabei darum, dass eben 2013 das Kontergan-Stiftungsgesetz geändert worden ist. Und mit diesem Gesetz war beabsichtigt, sozusagen die Situation von Kontergan-geschädigten Menschen zu verbessern. Insbesondere hat man bei der Gelegenheit die Zahlungen erhöht, die Leistungen erhöht für spezifische Bedarfe. Und das hat damit zu tun, dass die Menschen, die Kontergan geschädigt sind, nun auch altersbedingte, zusätzlich zu ihren Schädigungen nochmal altersbedingte Einschränkungen haben und dadurch die Bedarfe auch sozusagen an das Wohnumfeld beispielsweise oder an den Alltag, an die Alltagshilfen nochmal einmal steigern. Und daraufhin hat man praktisch jetzt nochmal überprüft, ob diese gesetzlichen Regelungen auch zielführend sind und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass künftig nicht sozusagen wegen spezifischer Bedarfe die Leistungen erteilt werden, sondern eine pauschale Leistung gewährt wird. Das macht die Verfahren weniger komplex und hilft den Betroffenen. Die Bundesbildungsministerin Wanka hat im Kabinett den Bericht über die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen vorgelegt. Dazu ist zu sagen, dass zwischen 2012 und 2014 über 44.000 Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen gestellt wurden und in 2014 knapp 80% dieser Anträge auch anerkannt wurden. Großteil dieser Anerkennung betrifft den Gesundheitssektor, wo es ja auch in Deutschland einen großen Fachkräftebedarf gibt. Vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Wort zu den Flüchtlingen. Auch Flüchtlingen wird natürlich diese Möglichkeit der Berufsanerkennung zuteil. Und da kann man beobachten, dass insbesondere Syrer, Afghanen und Iraner, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und dort auch große Teile dieser Anträge dann auch bewilligt werden. Dann hat der Bundeswirtschaftsminister unter der Rubrik Flüchtlinge oder Lage der Flüchtlinge in Deutschland berichtet über die Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen von Flüchtlingen. Das hat den Hintergrund, dass es in anderen Ländern eine durchaus ausgeprägtere Kultur der Selbstständigkeit gibt, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und dazu in dem Zusammenhang muss man sich vor Augen führen, dass schon heute jedes fünfte Unternehmen in Deutschland von einem Menschen ausländischer Herkunft gegründet wird. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht dieses Potenzial, will Menschen, die geflüchtet sind, die zu uns gekommen sind, auch da Unterstützung leisten und hat unter anderem die Initiative Willkommenslotsen und das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge gegründet und dort sollen eben auch künftig verstärkt Existenzgründer beraten werden. Darüber hinaus hat das Bundeswirtschaftsministerium ein Pilotvorhaben Gründerpatenschaften ins Leben gerufen, das eben diesem Zweck dient. Soweit von mir aus dem Kabinett.
Dann kommen wir zu Fragen. Die EEG-Novelle hatten wir bereits mit Herrn Gabriel. Das Kontergan-Stiftungsgesetz, gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann zu dem Bericht von Frau Wanke, Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Herr Jung dazu.
Ich würde gerne wissen, woran es denn liegt, dass bei den restlichen 20%, zum Beispiel bei den Flüchtlingen, es zu keiner Anerkennung kommt. Was sind die Hauptursachen?
Also, das würde ich gerne die Kollegen aus dem Haus, Entschuldigung.
Ich meine, viele der Anträge betreffen ja auch nicht reglementierte Berufe. Und daran kann es liegen, kann ich jetzt aber so im Detail auch nichts zu sagen, müsste ich einfach nochmal nachschauen. Also es ist jetzt so, dass 76% der Anträge im Jahr 2014 sind reglementierte Berufe und der Rest eben unreglementierte Berufe und dass daraus eben auch eine Schwierigkeit entsteht, diese anzuerkennen.
Ja, vielleicht können Sie es nochmal verständlicherweise nachreichen später.
Wie bitte?
Vielleicht können Sie es später nochmal verständlicherweise nachreichen, weil.
Ja, probiere ich.
Die Gründe.
Ja.
Dann habe ich leider vorhin etwas vergessen, und zwar nämlich viele Gäste zu begrüßen. Und zwar haben wir 12 Volontäre des Bayerischen Fernsehens zu Gast und 27 Seminarteilnehmer, die hier sind, vom Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr in Kooperation mit der Universität Leipzig. Herzlich willkommen. Tut mir leid, dass ich Sie erst jetzt begrüße, irgendwie war ich durcheinander gekommen. Der Schwertransporter war schuld. Dann haben wir als weiteres Kabinettsthema den Bericht von Herrn Gabriel zu den Existenzgründungen von Flüchtlingen. Gibt es dazu eine Frage? Auch Herr Jung, bitteschön.
Frau Witz, hatte ich nicht ganz verstanden. 20% der heutigen Unternehmensgründer haben ausländische Herkunft. Das heißt, die sind nicht in Deutschland geboren oder haben die Migrationshintergrund?
Die sind ausländischer Herkunft.
Also nicht in Deutschland geboren. Ja.
Dann haben wir die Kabinettsthemen abgearbeitet und kommen zu anderen Themen. Frau Müller-Thum.
Ich habe eine Frage ans BMI, Herr Plate. Im letzten Herbst gab es relativ heftige Diskussionen darüber, wie viele Familienangehörige denn wohl jeder anerkannte syrische Flüchtling nachholen wird. Aus dem BAMF hören wir jetzt, dass zumindest das BAMF von ungefähr einem ausgeht. Können Sie mal ein bisschen sagen, ob das BMI von den gleichen Zahlen ausgeht und wie Sie auf diese Zahl kommen?
Ja, vielen Dank. In der Tat, Sie sprechen eine Berichterstattung an, die es heute in der Süddeutschen Zeitung gegeben hat, über ein internes Prognosepapier des BAMF aus dem November. Das Papier versucht ein bisschen zu analysieren, wie sich sozusagen insbesondere die Personengruppe der aus Syrien gekommenen Flüchtlinge zusammensetzt, hat solche Dinge betrachtet wie, wie viele Personen sind alleinstehend gekommen, wie viele Personen haben ihre Familie und Kinder gegebenenfalls sowieso schon mitgebracht, hat angeschaut, wie viele Kinder bekommt in Syrien eine Frau durchschnittlich, Und all diese Dinge, und um dann sozusagen darauf eine Prognose für interne Zwecke zu stützen, mit wie viel Nachzüglern wohl voraussichtlich im Laufe der Zeit auszugehen sein dürfte, und ist in der Tat auf einen Wert um 1 gekommen. Also mit anderen Worten, sozusagen für jeden Flüchtling, der gekommen ist aus Syrien, müsse man im Durchschnitt ungefähr von einem weiteren ausgehen. Die Prognose ist dem, oder diese Prognose ist vielleicht ein bisschen großes Wort dafür, aber jedenfalls dieses Papier mit diesen Überlegungen ist dem BMI bekannt, auch schon seit dem Spätherbst letzten Jahres, und eine eigene Prognose hat das BMI nicht. Und Sie werden verfolgt haben, dass zum Beispiel der Minister in öffentlichen Äußerungen und Reden, die nach diesem Zeitpunkt, zu dem das Papier auch geschaffen worden ist, es gab auch von einer Verdopplung etwa gesprochen hat selbst. Daraus können Sie entnehmen, dass wir die Prognose jedenfalls für recht fundiert und nicht gänzlich unplausibel halten. Nun ist die Prognose ja aus dem Herbst, also aus dem November, und beinhaltet deswegen noch nicht etwaige Effekte, wie sie möglicherweise durch das Asylpaket 2, Einschränkung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte, sich ergeben könnten.
Kurze Nachfrage.
Bitte?
Ich habe heute vor dem Innenausschuss mit Innenexperten aus der Großen Koalition gesprochen, die eigentlich relativ übereinstimmend gemeint haben, naja, sie halten das für eine ziemlich gegriffene Zahl ohne große Substanz.
Ja, also das ist natürlich so eine Sache bei einer Prognose. Auch wenn sie viele Faktoren wie die ich gerade beschrieben habe, beinhaltet, ist das natürlich so, dass sie können keine echte Prognose abgeben. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist eigentlich mehr so ein internes Papier, was eben stark prognostischen Charakter zwar hat und den Versuch macht, sozusagen die Debatte und diese Fragestellung zu versachlichen, mit wie viel müssen wir denn rechnen. Natürlich ist das am Ende irgendwie auch eine gegriffene Zahl, weil sie einfach nicht in die Köpfe der Menschen reingucken können. Die Motive dafür, ob man nun Familiennachzug beantragt oder ob einem das zu lange dauert und man vielleicht doch wieder zurückgeht, sind so vielgestaltig, dass sie sich natürlich anhand solcher Dinge wie viele Kinder bekommt die durchschnittliche syrische Frau und was ist das durchschnittliche Heirats- oder Familiengründungsalter in Syrien, am Ende nicht wirklich sozusagen als Hard Facts präsentieren lassen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass eine Behörde, die in ihrer tagtäglichen Arbeit sowohl sozusagen in der Gegenwart als auch in der Zukunft versuchen muss zu schauen, mit wie viel zusätzlichen Menschen müssen wir rechnen, dass eine solche Behörde zumindest den Versuch unternehmen muss, das irgendwie zu versachlichen und einen Rahmen für sich selber aufzuzeigen. Ob das nun am Ende als gegriffene Zahl zu bezeichnen ist oder nicht, das möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber es ist jedenfalls das Beste, was aus Sicht der Behörde zu dem Zeitpunkt möglich war, um das Nachzugspotenzial, so haben Sie es selber genannt, abzuschätzen. Fakt ist aber auch, das steht auch in diesem Bericht drin, dass auch die Behörde davon ausgeht, dass das ein langwieriges Verfahren ist. Hier ist auch schon häufig darüber gesprochen worden, dass es lange dauert, Familiennachzüge aus verschiedenen Gründen, und dass deswegen jetzt mitnichten damit zu rechnen ist, dass 500.000, die Zahl war heute zu lesen, jetzt irgendwie innerhalb weniger Monate oder eines Jahres kommen, sondern es streckt sich über einen mittleren bis längeren Zeitraum. Zum Beispiel hatten wir im AZR, also im Ausländerzentralregister, wird der Tatbestand erfasst, Aufenthaltstitel aufgrund Familiennachzugs. Das hat sich im letzten Jahr deutlich nach oben entwickelt, also fast eine Verfünffachung zum Jahr davor. Aber nochmal wichtig zu wissen, im letzten Jahr eine Zahl von zwischen 15.000 und 16.000 insgesamt. Also man darf das auch nicht dramatisieren. Das ist insgesamt sicher ein erhebliches Nachzugspotenzial, ob jetzt diese Zahl Verdoppelung am Ende stimmt oder nicht stimmt, das kann niemand wissen, der keine Glaskugel hat. Aber so erheblich es auch ist, es wird sich jedenfalls über einen längeren Zeitraum strecken.
Herr Schäfer wollte ergänzen.
Ja, ich erlaube mir gerade auf Ihren Vorhalt, dass die Zahlen als nicht seriös angesehen werden. Nur in Ergänzung zu dem, was Herr Plate gesagt hat, möchte ich nur sagen, dass wir an dieser Stelle, Herr Plate hat auch darauf hingewiesen, schon häufiger über dieses Thema gesprochen haben, dass immer wieder im politischen Raum oder aus den Medien Faktoren zwischen 3 und 5 genannt worden sind. Ich habe damals, daran erinnere ich mich sehr gut, weil ich mit unseren Experten in der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes darüber gesprochen hatte. Wir sind damals, das habe ich damals auch öffentlich gesagt, angesichts der Entwicklung der Antragstellerzahlen, auch der erteilten Visa in Sachen Familienzusammenführung, damals schon auf einen Faktor gekommen, den wir aufgrund konkreter, plausibler und sozusagen durch harte Fakten der Antragstellerzahlen belegbare Daten zu dem Schluss gekommen, dass der Faktor 1 ganz gut kalkuliert sein dürfte. Sie wissen, dass wir uns seitdem der Strom von Flüchtlingen aus Syrien angeschwollen ist, uns wirklich darum bemühen, den Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung, der sich aus dem deutschen Ausländergesetz wohlgemerkt nicht aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen ergibt, dass wir versuchen, dem nachzukommen unter extrem schwierigen Bedingungen, unter Problemstellungen begrenzter Ressourcen, begrenzter personeller Ressourcen, auch einer schwierigen Sicherheitslage. Uns ist durchaus bewusst, dass viele der Familienangehörigen von syrischen Asylbewerbern und syrischen Asylanten viel auf sich zu nehmen haben, um an die Auslandsvertretungen in der Region zu kommen, in denen die Anträge zu stellen sind. Das ist in der Tat, so wie das heute in der Süddeutschen auch berichtet worden ist, im Wesentlichen unsere Botschaft im Libanon, in Beirut, aber auch Auslandsvertretungen in der Türkei. Das ist uns bewusst, aber wir setzen wirklich ganz viel daran. Das ist, finde ich, in dem Artikel heute Morgen in der Süddeutschen auch ganz gut zum Ausdruck gekommen, um, wie gesagt, dem Rechtsanspruch, den Syrer da haben, gerecht werden zu können.
Dazu, Herr Kollege.
Herr Schäfer, an der Botschaft in Beirut, haben Sie denn da, wenn Sie sagen, es liegt auch an begrenzten personellen Ressourcen, also gibt es eine Personalaufstockung, ist die geplant, hat die stattgefunden? Und wenn nein, woran liegt es, dass man da nicht mehr Mitarbeiter hinschicken kann? Das BAMF hat man ja zum Beispiel auch kurzfristig hochrüsten können.
Also an der Botschaft Beirut hat es unter wirklich schwierigen Bedingungen, räumlichen Ressourcen, Sicherheitsfragen etc. im Laufe der letzten 12 Monate eine Verdopplung der Personalzahlen gegeben. Da arbeiten die Kollegen, so wie das Herr Braun heute in der Süddeutschen noch ausführt, einfach um die begrenzten räumlichen Ressourcen nutzen zu können im Dreischichtbetrieb, auch übers Wochenende hinweg. Das wirkt sich auch in konkreten Zahlen aus. Ich glaube, die von der Botschaft Beirut erteilten Visa haben sich im Laufe der letzten 18 Monate verfünffacht. Daran mögen Sie ermessen, dass das nicht nur dummes Gequatsche ist, sondern was ich hier sage, sondern das, was ich Ihnen sage, tatsächlich unterlegt ist mit einem massiven zusätzlichen Ressourceneinsatz. Wie gesagt, um dem Rechtsanspruch, den wir als Rechtsstaat und den das Auswärtige Amt als Rechtsstaatvertreter einer Institution des Rechtsstaates ernst nimmt, auch tatsächlich etwas entgegenstellen zu können. Richtig ist dennoch, und das will ich nochmal wiederholen und bekräftigen, dass es für viele der Familienangehörigen von Menschen aus Syrien, die bei uns Asyl bekommen haben oder eine andere Art des Flüchtlingsstatus bei uns bekommen haben, wirklich schwierig ist, erstens die Unterlagen zusammenzukriegen in einem mindestens zerfallenden Staatswesen wie Syrien und darüber hinaus auch schwierig ist, sozusagen physisch Präsenz zu zeigen bei den Auslandsvertretungen, denn ohne sozusagen persönliche Vorsprache, ohne die Vorlage von geeigneten Dokumenten, die Kernfamilienzusammenhänge tatsächlich beweisen können, kann das natürlich nicht gehen.
Zusatz? Ist denn damit das Aufstockungspotenzial in Beirut dann ausgeschöpft? Und wenn Sie erlauben, klar, die Sicherheitsbedingungen in der Region sind schwierig, aber ist daran gedacht, in anderen Vertretungen in der Region ähnlich aufzustocken?
Ja, es ist ja, das, was ich Ihnen zu Beirut gesagt habe, ist nur sozusagen pass pro toto ein Beispiel dafür, wie wir in der Region vorgehen. Ich glaube, dass ich Ihnen auch Zahlen liefern kann, was die personelle, räumliche und sonstige Verstärkung der Ressourcen in anderen Auslandsvertretungen angeht. Muss ich gerade mal schauen. Ja, ich kann das aber gerne nachreichen, ja. Und damit auch belegen. Selbstverständlich gilt das nicht nur für Beirut. Nur Beirut ist aus vielen Gründen, aus rechtlichen Gründen, aus tatsächlichen Gründen, aus Gründen der Visaerteilung. Sie wissen, dass für syrische Staatsangehörige für die Einreise in die Türkei inzwischen ein Visum erforderlich ist, ist es im Zweifel einfacher, nach Beirut zu gelangen, als etwa nach Ankara, Izmir oder nach Istanbul. Also, und auf Ihre konkrete Frage, nein, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern selbstverständlich sind wir ständig dabei zu überlegen, wie man weiter vorgehen kann, um zu verhindern, dass die Wartezeiten und die Bearbeitungszeiten für den Familienzusammenführung noch größer werden. Da gibt es auch, gerade heute hat es da, glaube ich, auch eine Besprechung gegeben, immer Überlegungen dazu, wie man da noch weiter vorgehen kann.
Frau Müller-Thum dazu nochmal.
Ja, an Herrn Plate nochmal eine Frage. Diese ganze Problematik in der Flüchtlingskrise, was Prognosen und Zahlen angeht, davon ist ja auch betroffen die Frage, wie viel von den Erstaufnahmeeinrichtungen steht im Moment leer, weil im letzten Herbst massiv aufgestockt wurde. Können Sie aus Ihrer Sicht mal beschreiben, wie groß das Problem eigentlich ist? Haben Sie da irgendwie eine Übersicht oder ist das für Sie rein Ländersache? Und hat der Bund eine Erwartung, wie viele Plätze eigentlich vorgehalten werden sollten, falls sich die Zahlen doch nochmal anders entwickeln, als sie im Moment sind?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind natürlich mit den Ländern permanent zum Thema der Unterbringung im Gespräch, wie auch zu allen wirklich aktuellen Innenthemen, Sicherheit, Flüchtlinge, aber auch Unterbringung. Selbst wenn das, wie Sie richtig sagen, ein Thema ist, das eigentlich gar nicht in Bundeszuständigkeit ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass bei uns vieles an Informationen zusammenläuft, was auch für die Länder interessant ist. All die Dinge, die ich hier schon ein paar Mal benannt habe und die Motivation dafür sind, dass wir sagen, wir sollten Einrichtungen nicht im Moment dauerhaft schließen, sondern jedenfalls, wenn wir sie stilllegen, reaktivierbar stilllegen. Und dafür sind all solche Dinge natürlich entscheidend, wie stabil entwickelt sich das Abkommen mit der Türkei. Wie sind die Anlandungen über die zentrale Mittelmeerroute, wie entwickeln sich diese? Aber natürlich auch solche Fragen wie entwickeln sich Familiennachzüge? Deswegen ist auch dieses Papier, das ich hier auch, zu dem ich Ausführungen gemacht habe, einer von vielen Bausteinen dafür, dass die Bundesregierung versucht, sich ein möglichst präzises Bild darüber zu verschaffen, wie viele kommen, um natürlich auch die Länder darüber ins Bild zu setzen, womit sie rechnen müssen. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen ganz genaue Leerstandzahlen tagesaktuell der Länder nicht sagen. Die lagen letzten Stand im Bund jetzt so Zahlen aktuell auch nicht vor. Das müsste man bei den Ländern genauer abfragen. Aber es ist natürlich so, dass es vielerorts Leerstände gibt.
Nur noch mal die Nachfrage. Haben Sie denn eine Erwartung, wie viel ungefähr vorgehalten werden sollte?
Nein, das macht keinen Sinn, eine zahlenmäßige Erwartung jetzt hier in den Raum zu setzen. Das kommt ja letztlich einer Prognose gleich, wie viele Flüchtlinge in diesem Jahr kommen. Und das ist aus den Gründen, die ich gerade jedenfalls zum Teil aufgeführt habe und die auch der Minister schon häufiger genannt hat, seriös kaum möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Insofern kann ich auch keine ganz konkrete zahlenmäßige Erwartung äußern, die wir an die Länder diesbezüglich hätten.
Herr Jung dazu.
Wenn Sie heute Herr Fischer heißen, Herr Schäfer, mich verwundert das ein bisschen, was Sie zu den Faktorzahlen des BMI sagen. Ich habe gerade nochmal in das Protokoll nachgeguckt vom 11.11. Da hat das BMI bzw. das BAMF wollte uns da weismachen, dass es einen Familienfaktor von 3 bis 4 gäbe. Das ist hier aufgezählt, Herr Plate, brauchen Sie nicht.
Ich kann mich sehr genau daran erinnern.
Ich erinnere mich, und es ist ja auch schriftlich festgehalten, dass der Schäfer sich da damals kaum zurückhalten konnte, also nicht über diese Zahlen zu lachen. Weil ich jetzt zitiere Sie mal, da haben Sie von Ihren eigenen Zahlen berichtet zum Familiennachzug von einem Zeitraum von Juli bis September 2015. Da waren 450.000 Menschen gekommen. Da hatten Sie gesagt, dass 6.000 Menschen den Familiennachzug in Anspruch genommen haben. Das wäre ein Faktor, also eine Prozentzahl von 1,3. Das ist kein Faktor 1, das ist ein Faktor 0,013. Also können Sie mal
ja, ich glaube, da können wir jetzt
erklären, wie Sie jetzt auf diesen zufriedenstellenden Faktor 1 kommen.
Wollen Sie anfangen, Herr Plate, soll ich?
Ja, sehr gerne fange ich an, wenn ich darf. Ich kann mich ganz gut an die Sitzung erinnern, dessen Protokoll Sie sozusagen vermeintlich zitieren. Es ist in der Tat richtig, dass der Faktor 4 bis 8 in der damaligen Sitzung eine Rolle gespielt hat. Aber, und ich habe das damals auch schon einen Eindruck gehabt, dass Sie das als Prognose des BMI missverstanden haben, obwohl es sehr deutlich so gesagt worden ist, dass sozusagen Leute zitiert worden sind, Experten zitiert worden sind, die in der Vergangenheit eine solche Prognose geäußert haben. Eine bessere lag zu dem Zeitpunkt uns nicht vor. Wir haben uns auch explizit gar nicht zu eigen gemacht, aber in der Tat geäußert, dass wir von solchen Prognosen wissen. So ist das auch. Auch in diesem Papier des BAMF werden diese Prognosen, die es eben gibt oder gab, erwähnt, aber eben für diese spezielle Gruppe der Syrer als zu hoch eingeschätzt. Und dieses Papier des BAMF, von dem ich berichtete, lag zu dem Zeitpunkt dieser Regierungspressekonferenz in der Tat uns noch nicht vor.
Ja, es stimmt, Herr Jung, dass ich mich manchmal bei der Beantwortung von Fragen nicht zurückhalten kann. Das sind aber im Wesentlichen Ihre Fragen dann. Ich erinnere mich gut, wie Herr Plate, daran, dass wir hier in der Tat darüber gesprochen haben, wie der Faktor sein könnte. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, das hat Herr Plate gerade schon gesagt, dass nicht das BMI sich diese Zahlen zu eigen gemacht hat, sondern davon die Rede war, dass es Experten oder vermeintliche Experten oder Leute aus dem politischen Raum gab, die, wie ich annehme, aus Gründen der sagen, politischen Manipulation solche Zahlen in die Welt gesetzt haben, die wirklich mit der Realität nichts zu tun haben. Aber das, was Sie da zitieren, Herr Jung, nämlich das Verhältnis von, wie war es, 6.000 zu 420.000. Das muss man schon in den Kontext stellen. Denn das ist jetzt eher so ein Beritt des BMI. Aber ich glaube, ich bewege mich da auf hinreichend sicherem Grund, um das erklären zu können. Herr Plate mag mich unterbrechen oder ergänzen, wenn das nicht stimmen sollte. Immerhin bei den 420.000, die da letztes Jahr gekommen sind, und auch bei den weiteren Menschen, die dieses Jahr gekommen sind, dauert das eben seine Zeit, bis tatsächlich ein Rechtsstatus erreicht ist, der es überhaupt möglich macht, einen Antrag auf Familienzusammenführung zu stellen. Man kann das ja nicht einfach mit Ankunft, sondern erst dann, wenn ein Flüchtlingsstatus und ein Asylstatus tatsächlich erreicht ist. Und dann ist es leider so, das haben wir ja gerade eben mindestens zwischen den Zeilen schon diskutiert, dass es für uns gar nicht so einfach ist, angesichts der Rahmenbedingungen die Kapazitäten so der Nachfrage anzupassen, dass wir ein vernünftiges Verhältnis von Wartezeit und Bearbeitungszeiten zu dem Rechtsanspruch haben. Und da sind wir letztlich noch nicht. Es ist völlig eindeutig, dass die Antragstellerzahlen von Menschen, die Familienzusammenführung zu Syrern in Deutschland geltend machen wollen, höher ist als die Kapazitäten, die wir zurzeit liefern können. Und einfach wegen des Zeitverzuges, der sich aus der Bearbeitung beim BAMF ergibt, aber auch aus dem Zeitverzug, der sich aus den Bearbeitungszeiten für die Visa auf Familienzusammenführung ergeben, kann man die Rechnung 6.000 zu 400.000 nicht aufmachen, sondern ich hatte damals den Faktor 1 genannt und fühle mich auch jetzt noch relativ sicher damit, weil unsere Experten in unserer Rechtsabteilung angesichts konkreter Antragstellerzahlen ein ganz gutes Bild sich davon machen konnten, wie tatsächlich das menschliche Verhalten, wie tatsächlich das Verhalten, sozusagen das Verhältnis ist zwischen einem Rechtsanspruch, den es geben mag, auf Familienzusammenzug mit der Kernfamilie. Es ist ja nicht so, dass jeder hier zu uns kommen könnte. Und dem tatsächlichen Verhalten dieser Menschen, die einen solchen Anspruch haben könnten. Und deshalb habe ich, glaube ich, damals sogar gesagt, mir scheint der Faktor 1 sogar eher ein bisschen hochgegriffen zu sein, sondern das ist eher niedriger. Und es gibt auch überhaupt keinen Anlass, jetzt in Hysterie oder, xenophobe Ausfälle zu verfallen, sondern das braucht alles seine Zeit, ist ein Anspruch auf der Grundlage des deutschen Rechts und wird deshalb von uns so gut und so schnell, wie wir das irgend können, umgesetzt.
Zusatz? Im November konnten Sie uns ja die Zahlen quasi für Juli und bis September nennen. Dann können Sie uns ja heute wahrscheinlich mal die Zahlen für den kompletten 2015er Zeitraum nennen. Also wie viele Menschen, wie viele Flüchtlinge sind gekommen und wie viele haben den Familiennachzug angestrebt bzw. bekommen?
Also was ich zitieren kann, ist eine Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine schriftliche Frage einer Abgeordneten des Deutschen Bundestages, datiert vom 6. Mai 2016. Mal gucken. Kindernachzug, Paragraph 32 des Aufenthaltsgesetzes, im laufenden Jahr, erstes Quartal 2016, an der Botschaft Beirut knapp unter 1.000, Botschaft Amman etwa 500, Auslandsvertretung in der Türkei fast auf den Kopf 2.000. Und dann Paragraph 36 des Aufenthaltsgesetzes, so heißt es hier in der Antwort des Auswärtigen Amtes vom 6. Mai, Paragraph 36 Aufenthaltsgesetz sind Eltern und sonstige Familienangehörige, während Paragraph 32 Kindernachzug ist. Botschaft Beirut 8, Botschaft Amman 11, Botschaft Ankara, Generalkonsulate in Istanbul und Izmir 16.
Ich will vielleicht auch noch eine Ergänzung, wenn ich darf, auch wenn ich sozusagen auf das Angebot, Herrn Schäfer zu unterbrechen, deswegen nicht zurückgekommen bin, weil das alles auch aus meiner Sicht komplett richtig ist, wollte ich nur noch ergänzen, dass es aus dem Ausländerzentralregister das insofern eine Quelle darstellt, als da eben Aufenthaltstitel aus dem Grund des Familiennachzugs erfasst sind für das Jahr 2015. Wir betreffend Personen aus Nicht-EU-Staaten insgesamt 82.000 gut hatten für das Jahr 2015. Herkunftsstaat Syrien knapp 16.000. Aber eben auch alles unter dem Kariat, das Herr Schäfer schon vorhin auch gesagt hat, dass viele der Personen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind, noch nicht abschließend sozusagen ihre Familiennachzugsfälle entschieden haben oder vielleicht auch noch gar nicht beantragt haben zum Teil.
Herr Rinke dazu. Zwei kurze Nachfragen an Herrn Plate. Wenn das so wichtig ist, einen Rahmen abzustecken für eine Behörde, warum macht man dann keine neue Prognose? Oder das wäre die Frage, gibt es eine neue Prognose? Weil die Sie erwähnt haben, ja von November ist. Jetzt sind wir ein halbes Jahr weiter, haben neue Erfahrungen. Wäre es nicht sinnvoll,
eine zu machen, oder können Sie sagen, dass es eine gibt? Und zweitens, wenn man diese Prognose für die syrischen Flüchtlinge gemacht hat, gibt es auch eine für die gesamte Flüchtlingszahl?
Ja, danke für die Frage. Also in der Tat, die Unterstellung oder jedenfalls in der Frage versteckte Vermutung, dass es keine neuere Prognose gäbe, muss ich zurückweisen. Es gibt auch noch ein neueres Dokument, nachdem es bisher nicht gefragt war, aber in der Tat aus dem Mai, allerdings eher Anfang bis Mitte Mai, vom 11. Mai, um genau zu sein. Und da ist die sogenannte Potenzialabschätzung, so nennt das BAMF das selber, für Personen aus Syrien, aber weitestgehend identisch mit der aus dem November. Aus verschiedenen Gründen kann sie jedoch eben noch nicht berücksichtigen, was für Effekte das Asylpaket 2 mit der Einschränkung für Subsidiärschutzberechtigte möglicherweise hat. Da muss man dann auf eine noch neue Prognose erwarten, wenn da auch mehr Erfahrungswerte darüber vorliegen, wie viele Personen zum Beispiel subsidiären Schutz aus Syrien bekommen, wenn sich das stabilisiert hat. So lange läuft es ja noch nicht. Und in der Tat, auch dort ist die Prognose, wie gesagt, zwischen 0,9 und 1,2 wird weiterhin vermutet. Und das deckt sich auch mit dem, was im November vermutet worden ist.
Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig, weil ja nicht jeder unbedingt die Gesetzestexte drauf hat. Nur damit da auch keine Legenden entstehen. Die Familienzusammenführung gilt wirklich nur für Angehörige der sogenannten Kernfamilie. Was das bedeutet, ist, dass minderjährige Menschen aus Syrien, die zu uns kommen, einen Anspruch darauf haben, dass ihre Eltern, ihre leiblichen Eltern oder ihre Eltern im Rechtssinne nachkommen können. Und das bedeutet für volljährige Menschen aus Syrien, dass sie ihre Ehepartner, ihre Ehefrau, ihren Ehemann und minderjährige Kinder nachziehen lassen können. Und ich habe gerade noch mal hier von meinem Kollegen hier die Information bekommen. Das mag Sie und soll Sie gar nicht überraschen, ist auch gar keine Meinungsverschiedenheit mit dem BMI, sondern wir reden hier ja, das wird ja gedeutlich, letztlich über die Zukunft, über Prognosen, über Entwicklungen, bei denen, die wir noch gar nicht recht absehen können. Ich hatte gerade eben gesagt, wir gehen davon aus, dass bei uns, dass der Faktor geringer als 1 ist. Jetzt schreibt mir der Kollege gerade, wir würden nach den Entwicklungen der letzten Monate sogar davon ausgehen, dass wir noch unter die 0,9 kommen, die Herr Plate gerade genannt hat. Aber wie gesagt, das ist überhaupt kein Dissens. Das ist im Grunde, es sind unterschiedliche Datensätze. Wir, die wir an den Auslandsvertretungen eben Erfahrungen sammeln mit erteilten Visa auf Familienzusammenführung und Antragstellerzahlen, und das BMI mit den Informationen, die sich aus den Datensätzen des BAMF ergeben. Jedenfalls kein Grund für Hysterie oder Panikmache in Sachen Nachzug. All das sind Dinge, die sich im Zweifel über viele Jahre erstrecken kann.
Also, der Rinke, bitte. Zweite Teil der Frage offen, nämlich ob es da auch eine Abschätzung, eine Prognose gibt für die Gesamtzahl der Flüchtlinge, also nicht nur für die Syrer.
Das ist mir zumindest nicht bekannt. Also ich kenne dieses Papier, das diese Potenzialabschätzung insbesondere für Syrer beinhaltet. Nun ist das einfach deutlich die größte Gruppe gewesen, derer, die im vergangenen Jahr gekommen sind, sodass da der Bedarf sicher der höchste ist an so einer solchen Potenzialabschätzung. Ob es gegebenenfalls ähnliche Abschätzungen gibt, die das BMI nicht erreicht haben oder jedenfalls nicht die Pressestelle erreicht haben, die aber im BAMF existieren, kann ich aber nicht mit letzter Sicherheit sagen.
Herr Jung mit der letzten Frage zu dem Thema.
Ja, Herr Schäfer oder Plate, einfach nochmal tatsächliche Zahlen für 2015. Also wenn Sie sagen, 16.000 syrische Flüchtlinge haben Familiennachzug 2015 genossen, sind ja ca. 500.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland 2015 gekommen. Das heißt, da ist der tatsächliche Faktor 2015 0,03. Richtig?
Ich bin jetzt nicht Ihr Mathelehrer sozusagen, deswegen werde ich jetzt nicht bestätigen, ob die Rechnung richtig ist, aber ich kann nur noch mal auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Sehr viele von den syrischen Personen, die im letzten Jahr gekommen sind, haben entweder Voraussetzungen für Familiennachzugsantrag, noch keinen Asylstatus bisher bekommen, weil der Antrag noch nicht zu Ende bearbeitet ist, oder deren 3-Monats-Frist, die man hat nach Zuerkennung des Asylstatus, um Familiennachzug zu beantragen, läuft noch, sodass man nicht sagen kann, ob der Antrag vielleicht noch kommt.
Verstanden, es ging um die tatsächlichen Zahlen. Die tatsächlichen Zahlen sind 16.000
zu 500.000. Wollen Sie mich ausreden lassen? Dann klärt sich das vielleicht, schlage ich vor.
Beruhigen Sie sich ja gerade.
Nein, noch nicht. Kommt vielleicht gleich noch. Können Sie mich dann ja ermahnen, wenn es so ist. Also so 16.000 ist also eine Zahl von Aufenthaltstiteln. Das heißt, das sind voll abgeschlossene Verfahren. Deswegen kann man nicht diese 16.000 gegen die 400 irgendwas, was Sie gerade sagen, halten, weil diese 16.000 sozusagen nur aus einer Teilmenge der 400.000 generiert sind. Die weitere Teilmenge, die ich nicht wiederholen soll, möglicherweise noch zu Familiennachzügen führen kann, die sind in den 16.000 denklogisch nicht erhalten, sodass Sie diese Prozentzahl zwar rechnerisch errechnen können. Sinn ergibt es aber nicht, wenn man daraus schauen will, ob die Potenzialabschätzung zutreffend ist oder ob sie nicht zutreffend ist.
Also mein Mathelehrer hat mir immer gesagt, Herr Jung, man soll beim Dividieren nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ich glaube, das sollte man nie tun. Herr Hübschen, noch mal mit der letzten Frage zu diesem Thema. Pardon.
Jetzt. Ich möchte die Faktordiskussion jetzt irgendwie nicht ins Unendliche treiben, aber nur noch mal eine Verständnisfrage. Auf diesen Faktor 1 kommen Sie, weil Sie davon ausgehen, dass ein Ehemann zum Beispiel nur seine Ehefrau nachholt oder wenn jemand Minderjähriges geflohen ist, nur einen Elternteil nachholt. Man würde ja davon ausgehen, wenn ein Minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kommt, würde der versuchen, beide Elternteile nachzuholen. Oder wenn ein Ehemann flieht und seine Familie nachholt, holt er drei Leute nach. Das ist einfach eine Verständnisfrage nochmal, wie man auf diesen Faktor von nur eins kommt.
Ich will das gerne, wenn ich das darf, versuchen zu erläutern. Also das ist ja natürlich ein Durchschnittsfaktor. Das ist ja der Witz. Wenn man so eine Potenzialanalyse macht, will man wissen, wie viele im Durchschnitt kommen. Das heißt natürlich nicht, jeder Syrer, der kommt, beantragt, dann kommt genau einer dann dafür. So ist das natürlich nicht. Sondern es gibt selbstverständlich Leute, die holen drei nach. Zum Beispiel ein geflohener Mann holt vielleicht seine Frau und seine beiden Kinder nach. Selbstverständlich gibt es aber auch die Fälle der syrischen Familie, die im kompletten Familienverband geflohen ist, im Verband der Kernfamilie, wie das Recht das heißt. Die haben zum Beispiel gar keinen Nachzugsanspruch. Weil die Kernfamilie bereits da ist. So, und dann ergibt sich zum Beispiel bei diesen, wenn Sie ein Mittel aus diesen beiden Familien nehmen würden, und das ist sehr vereinfacht, die Technik, die das BAMF angewendet hat, haben Sie einmal 0 und einmal 3 und dann hätten Sie in dem Fall einen Durchschnitt von 1,5. Das soll jetzt nicht heißen, dass der richtige Faktor 1,5 ist, nicht, dass das jemand falsch versteht, ne? Aber da gibt es ganz viele verschiedene Konstellationen und der Durchschnittsfaktor, von dem das BAMF ausgegangen ist, liegt eben so wie beschrieben.
Danke. Herr Delfs mit einem neuen Thema.
Ich habe eine Frage zum Außenwirtschaftsgesetz an das Wirtschaftsministerium. Da gab es heute eine Vorabmeldung der Zeit, dass es Pläne gibt, das Außenwirtschaftsgesetz zu verschärfen. Dann hat sich, glaube ich, vorhin Ihr Minister selbst dazu geäußert, so ein bisschen vage, wo er einmal sagte, nein, das ist nicht geplant, aber irgendwie müsse man trotzdem auf nationaler und EU-Ebene diskutieren, dass man für einen fairen Wettbewerb sorgt. Können Sie ganz kurz ein bisschen Licht nochmal in die Sache bringen? Was ist jetzt eigentlich konkret geplant? Und weitere Frage, hat das jetzt eigentlich auch mit diesem KUKA-Deal was zu tun oder ist das völlig losgelöst davon?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann das gerne nochmal einordnen. Ich glaube, zu KUKA haben wir uns in den letzten Regierungspressekonferenzen sehr häufig geäußert. Das ist ein unternehmerischer Vorgang, der auch erstmal dort zu bewerten und zu beurteilen ist. Zu Ihrer Frage, gibt es Pläne zu einem Außenwirtschaftsgesetz? Ja, in der Tat. Der Minister hat sich im Rahmen seiner Pressekonferenz zum EEG dazu geäußert und er hat es ja gesagt, nein, es gibt kein KUKA-Gesetz oder keine Pläne dafür und so ist es auch. Und dann hat er eben darauf hingewiesen, dass natürlich wir eine offene Volkswirtschaft sind, ein offener Investitionsstandort und dass wir auch von anderen Ländern erwarten, dass sie ebenso offene Investitionsstandorte und gleiche Regeln und faire Bedingungen äußern, so ist seiner Einschätzung zu verstehen.
Zusatz?
Nochmal nachgefragt, sieht denn der Minister da jetzt akuten Handlungsbedarf oder ist das mehr, das hört sich ja jetzt erstmal so an, dass man sich da Monate oder gar Jahre noch Zeit mitlassen könne? Oder ist es etwas, was jetzt so in den nächsten Wochen angegangen werden soll?
Ich glaube, auch dazu gibt es hinreichende Äußerungen aus den vergangenen Wochen von Minister Gabriel. Er hat deutlich gemacht, dass ein Wirtschaftsminister natürlich für offene Investitionsbedingungen seiner Unternehmen in anderen Ländern werben muss und dass es dann natürlich, insbesondere wenn es um Know-how-Träger der deutschen Wirtschaft geht, dass ein wichtiges Thema für einen Wirtschaftsminister ist, aber das ist eigentlich offensichtlich, dass sich der Wirtschaftsminister damit beschäftigt.
Weitere Fragen dazu?
Kann ich noch einmal Frau Wirtz noch mal nachfragen dazu? Geht das?
Bitte.
Frau Wirtz, können Sie noch mal sagen, wie das jetzt eigentlich im Kanzleramt eingeschätzt wird, die ganze Sache? Ich glaube, bislang hieß es ja auch immer, das ist eine rein unternehmerische Entscheidung, aber wir hören ja doch immer wieder von Überlegungen, da möglicherweise doch nochmal gesetzlich etwas zu machen. Und es gibt ja doch Bedenken, ganz offensichtlich bei dieser ganzen, bei diesem chinesischen Einstieg bei Kuka. Können Sie ganz kurz nochmal erläutern, wie die Kanzlerin das sieht?
Ja, Herr Delfs, das mache ich gerne. Das habe ich im vergangenen Mittwoch auch schon einmal an der Stelle gemacht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Da kam das erste Mal auf und insofern möchte ich auch noch mal in der Tat unterstreichen, was Sie selber in Ihrer Frage schon formuliert haben, dass es natürlich erst zuallererst eine unternehmerische Entscheidung ist, einerseits des deutschen Unternehmens, andererseits des ausländischen Investors. Das ist natürlich wünschenswert ist, dass solche Unternehmen, gerade so innovative Unternehmen wie dieses angesprochene, in Deutschland verbleiben, ist klar. Das ist für die Bundesregierung, für die Bundeskanzlerin natürlich ein großes Interesse. Sie besucht ja auch regelmäßig solche Betriebe und macht sich vor Ort ein Bild davon, auch über deren Arbeitsbedingungen beispielsweise. Aber jetzt konkret, dass es ein konkretes Gesetz geben sollte oder geplant sei, um Investitionen wie die in Rede stehenden zu verhindern oder sonst was, darüber kann ich in keiner Weise berichten.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Frau Engelke mit einem neuen Thema.
Es geht im Großen und Ganzen auch um Flüchtlinge und die Frage an Dr. Plate. Der vom Bundeskriminalamt ist heute ein Bericht bekannt geworden, in dem es darum geht, inwieweit zugewanderte Menschen nach Deutschland straffällig geworden sind. Da ist von knapp 70.000 die Rede. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie schätzen Sie diesen Bericht ein? Ist es eine hohe Zahl, geringe Zahl? Sonstige Bemerkungen, die Sie dazu zu machen haben. Danke.
Ja, gerne, danke. Das ist ja nicht der erste Bericht dieser Art. Das vielleicht vorweg, dass der Minister hatte schon im letzten Jahr das Bundeskriminalamt gebeten, ein besonderes Auge zu haben auf die Entwicklung der Kriminalität. Und das ist mir wichtig klarzustellen, nicht nur von Zuwanderern, sondern auch unter Zuwanderern und gegen Zuwanderer. Alle diese drei Aspekte finden in diesen Berichten, die als Lageübersichten bezeichnet werden, einen Schwerpunkt. Und wir haben, ich glaube, gestern auf unserer Website auch zur letzten Aktualisierung des Kernberichts die presseoffenen Kernaussagen eingestellt. Also die können Sie da gerne nachlesen. Und richtig ist, dass seit das WKA diese Entwicklung beobachtet, sich die Zahlen eigentlich im Großen und Ganzen mit einigen Abstrichen erfreulich entwickelt haben, weil die Fallzahlen von Straftaten begangen durch Zuwanderer im letzten Quartal um mehr als 18% etwa gesunken sind. Nach wie vor ist es so, dass dort sehr unterschiedliche Schwerpunkte sind. Also es gibt tatsächlich Herkunftsländer, aus denen die Zuwanderer überdurchschnittlich stark strafrechtlich in Erscheinung treten. Und es gibt Herkunftsländer, aus denen sie sehr stark unterdurchschnittlich in Erscheinung treten. Besonders wichtig ist mir vielleicht hervorzuheben, dass besonders die Personen, die aus den Herkunftsländern kommen, die hier auch Schutz erhalten, Flüchtlingsschutz, subsidiären Schutz oder Asyl, dass die weit überwiegend zu den Herkunftsländern gehören, die sehr stark unterrepräsentiert sind. Damit ist gemeint, sozusagen weniger stark auffällig, kriminell auffällig als die deutsche Wohnbevölkerung. Das trifft zum Beispiel insbesondere auf Syrer, Afghanen und Iraker zu. Wir haben auch beobachtet, dass die Straftaten gegen Zuwanderer zuletzt leicht rückläufig waren sozusagen in der Gesamtschau, sind aber nach wie vor besorgt, dass die Straftaten aus dem politisch motivierten Bereich, speziell Übergriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte oder geplante Flüchtlingsunterkünfte, sich leider weiterhin auf einem viel zu hohen, dramatisch hohen Niveau bewegen. Das ist jetzt so eine sozusagen ganz kurze Managementfassung der Kernaussagen, die Sie bei uns auf der Website finden können, die selber schon eine Managementfassung des Berichts sind. Den kann ich leider als solchen in Vollfassung nicht zur Verfügung stellen, da der eingestuft ist. Das hängt ein bisschen auch mit dem Prozedere zusammen, wie der erstellt wird unter Berücksichtigung der Daten aus den Ländern. Weil überwiegend handelt es sich ja um Straftaten, die einen Charakter haben, dass sie nicht in Bundeszuständigkeit ermittelt werden, sondern in Zuständigkeit der Länder, sodass man das etwas umgangssprachlich gesagt einsammeln muss. Und damit hängt das zusammen. Aber die Kernaussagen sind auch relativ ausführlich. 10 Seiten, schauen Sie gerne mal bei uns auf der Website, sind Sie, glaube ich, seit gestern.
Zusatz?
Ja, noch eine Frage. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Zahlen rückläufig sind im ersten Quartal?
Ja, das ist ganz schwierig. Da bewege ich mich jetzt selber in den Bereich des Prognostischen sehr stark hinein. Man kann schon feststellen, dass jedenfalls die Straftaten gegen Asylbewerber auch ein bisschen abgenommen haben mit der Zahl der Ankommenden und auch mit der Zahl oder mit der zurückgegangenen Intensität, in der über das Flüchtlingsthema berichtet worden ist. Das ist jetzt keine wissenschaftlich hergestellte Korrelation, aber das fällt schon auf, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber eine vertiefte Analyse, warum vor allen Dingen auch die Zahlen von Straftaten, die durch Zuwanderer begangen worden sind, zurückgegangen sind, kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Es ist jetzt schon fast ein bisschen spekuliert, aber auch das kann jedenfalls mitunter damit zu tun haben, dass Zahlen zurückgegangen sind. Da müsste man sicher mal eine kriminologische Untersuchung durchführen. Ich bin mir nicht sicher, ob die sowieso schon in Vorbereitung ist. Aber es bedarf nicht großer Fantasie, dass wenn zum Beispiel in Unterkünften die Situation sich zahlenmäßig entspannt, weil die Personen sich nicht sehr wenig Platz mit vielen Leuten teilen müssen, sondern etwas mehr haben, dass das auch zu einer Entspannung der Lage einen Beitrag leistet, der am Ende vielleicht auch in weniger Straftaten mündet. Aber das ist eine vorsichtige Vermutung, dass es damit zu tun hat.
Allerletzte Frage noch. Kommt sowas jetzt alle 3 Monate oder wie haben Sie das weiter vor, beziehungsweise das BKA?
Ich kann da nicht ganz lang in die Zukunft schauen. Es ist zuletzt immer alle 3 Monate gekommen und ist jetzt die 4. Lageübersicht insgesamt. Also ungefähr seit einem knappen Jahr, glaube ich, macht das BKA das. Ich müsste genau nachgucken, seit wann und ob das jetzt für immer so sein wird oder ob das anlassbezogen irgendwann aufgegeben wird zugunsten anderer Schwerpunkte. Das vermag ich jetzt nicht zu versprechen, aber im Moment ist kein Ende geplant.
Herr Hübschen dazu.
Herr Dr. Platte, ich meine mich zu erinnern, dass einzelne Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit da nicht vollumfänglich zugeliefert haben oder andere Kriterien in den Tag gelegt haben. Erinnere ich mich falsch? Und falls ja, ist das inzwischen behoben? Also ist das im Prinzip eine einheitliche Erfassung? Und zweite Frage, wenn ich darf. Sie haben gerade gesagt, es gibt Gruppen, da werden Ausländer überdurchschnittlich kriminell und es gibt Gruppen, da sind es weniger. Das war ja vor allen Dingen bei Zuwanderung vom Balkan so, dass es da überdurchschnittliche Kriminalitätsanteile gab. Ist also der Rückgang der Kriminalität auch mit dem Rückgang der Zuwanderung vom Balkan zu erklären?
Um gleich mit der letzten Frage zu beginnen, fühle ich mich ehrlich gesagt nicht in der Lage, tatsächlich autoritativ zu beurteilen. Das müsste man genauer untersuchen. Ich kann das aber auch nicht ausschließen. Also in der Tat ist so, dass Personen aus dem Bereich Balkan jedenfalls zum Teil immer noch überproportional als Tatverdächtige auftreten, aber in geringerer Zahl natürlich im Bundesgebiet sind als vorher. Genaue Zahlen habe ich jetzt aber auch nicht dabei, wie die sich entwickelt haben. Da möchte ich jetzt nicht sozusagen noch weiter mich in den Bereich der Spekulation begeben. Ihre erste Frage war, ob alle Länder daran teilgenommen haben. Also es ist grundsätzlich richtig, ohne dass ich einzelne Länder jetzt gerade nennen kann, dass nicht alle Länder zu allen Berichten beigetragen haben und dass auch die Datenbasis nicht bei allen 16 Bundesländern einheitlich gewesen ist und dass das Bundeskriminalamt sozusagen prozesshaft versucht hat, das immer weiter anzugleichen und mehr Länder ins Boot zu holen. Ob jetzt aber für die 4. Lageübersicht bereits alle 16 dabei sind mit gleicher Datenbasis, bin ich für den Moment überfragt.
Das heißt aber auch, dann wäre die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Erhebungen nicht gegeben.
Ja, naja, gut. Vergleichen, da sind wir schon wieder beim Thema Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist halt so die Frage, inwieweit das sozusagen Äpfel und Birnen sind. Es ist eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben, weil es nie nur 2 Bundesländer waren, sondern ich glaube, zuletzt waren es irgendwie 12 oder 13 und das hat schon eine gewisse Repräsentativität, aber eine absolute sozusagen zahlenscharfe wissenschaftliche Vergleichbarkeit, haben Sie völlig recht, ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Bundesländer sich und sei es auch nur geringfügig geändert hat von einer zur anderen Übersicht.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Rinke mit einem neuen Thema.
Herr Schäfer, ich hätte ganz gerne eine Frage zur Türkei. Herr Erdogan hat ja heute das Gesetz zur Aufhebung der Immunität oder die Vereinbarung zur Aufhebung der Immunität gegen türkische Abgeordnete unterzeichnet. Haben Sie irgendwelche Hinweise, dass das schon Konsequenzen hatte, also dass gegen Abgeordnete vorgegangen wurde? Und nochmal eine Frage zur türkischen diplomatischen Repräsentanz hier. War das gestern eigentlich eine Einladung oder eine Einbestellung? Und haben Sie schon Hinweise darauf, wann die Türkei möglicherweise einen neuen Botschafter nach Berlin schicken könnte?
Zur Frage 1 bin ich überfragt. Ich habe jedenfalls keine Informationen, die Anhaltspunkte dafür liefern würden, dass es tatsächlich schon konkrete staatsanwaltschaftliche strafrechtliche Ermittlungen gegen Abgeordnete des türkischen Parlaments gäbe. Ich kann das nicht ausschließen, aber ich habe solche Informationen nicht. Zweiter Punkt, Einbestellung, Nicht-Einbestellung ist für uns ehrlich gesagt kein so wichtiges Thema wie für Sie in den Medien, weil nach den Regeln und Gepflogenheiten der internationalen Staatengemeinschaft ist es üblich und auch geboten, dass wenn ein Vertreter eines anderen Staates ins Außenministerium geladen wird, dass er dieser Einladung dann auch nachkommt. Genauso ist das gestern durch den türkischen Geschäftsträger gestehen. Ich überlasse es Ihnen, wie Sie es nennen wollen. Wir hatten jedenfalls gestern das dringende Bedürfnis, mit dem Vertreter, dem offiziellen Vertreter der Türkei in Deutschland, ein Gespräch zu führen. Ich nehme an, Sie haben alle die entsprechende Information aus dem Auswärtigen Amt dazu in den Medien und den Agenturen auch vernommen. Und wann und welcher türkischer Botschafter dann nach Berlin zurückkehrt, ich fürchte, Herr Rinke, diese Frage dürfen Sie nicht mir stellen, sondern die müssten Sie dann vielleicht meinem Kollegen in Ankara stellen. Der wird das hoffentlich beantworten können. Sicher ist, jeder türkische Botschafter, der amtierende oder vielleicht sein Nachfolger, wird bei uns willkommen sein und wir würden uns gemeinsam mit ihm wünschen, die grundsätzlich sehr guten und vertrauensvollen Beziehungen mit einem Bündnispartner in der NATO und einem Land, mit dem wir unglaublich viel zu tun haben, weiterzuführen und so positiv wie irgend möglich zu gestalten.
Das heißt, gestern in dem Gespräch gab es keinen Hinweis darauf. Darauf zielte das.
Soweit ich informiert bin, gab es keinen Hinweis darauf, ob und wann der türkische Botschafter, der ja zu Konsultationen nach Ankara zurückbestellt worden ist, auch das ist so eine Gepflogenheit in den internationalen Beziehungen, wann er denn wieder zurückkommt oder ob. Das müssen Sie die Türken fragen.
Dazu Herr Jung.
Herr Schäfer, die Türken lassen deutsche Journalisten nicht zur Luftwaffenbasis nach Incirlik, offiziell ohne Begründung. Haben Sie eine Begründung erfahren und finden Sie das cool?
Vielleicht stellen Sie die Frage an Herrn Nant, weil ich glaube, es geht eher so. Wollen Sie?
Das ist ja, hat ja auch eine diplomatische.
Ich sage gerne danach was dazu aus Sicht des Auswärtigen Amtes, aber ich glaube, zu den Fakten wäre es besser, wenn Sie Herrn Nant befragen würden, denn es geht ja um die Bundeswehrbasis in Incirlik.
Genau, dann schlage ich vor, dann fange ich mal an. Insgesamt haben wir ja seit Jahren eine sehr enge militärische Zusammenarbeit mit der Türkei. Richtig ist, dass wir gestern Medientag dort abgesagt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Lage war, die jetzt in Istanbul war, der Anschlag. Also mir liegt keine Begründung dazu vor. Ich möchte darüber auch nicht spekulieren. Insgesamt kann ich sagen, wir sind gerade dabei, einen neuen Medientag zu planen zu einem anderen Termin. Aber auch in der Vergangenheit hatten wir in Incirlik immer schon Vorfälle, wo wir aufgrund der Sicherheitslage vielleicht Restriktionen hatten, weil natürlich auch ein unheimlich hohes Sicherheitsbedürfnis dort ist. Insgesamt Zusammenarbeit mit der Türkei kann ich nur bestätigen, das ist unheimlich professionell, ist auch vertrauensvoll. Und ich habe gerade heute auch nochmal in die Einsätze reingehorcht, auch jetzt in der Ägäis zum Beispiel oder auch in Incirlik. Da ist eine sehr enge Zusammenarbeit und die Aufträge laufen ganz normal wie geplant und routiniert ab. Also insofern ist da, sage ich mal, das war wohl der Grund. Wie gesagt, wir sind noch dran, jetzt diesen neuen Medientag dann wieder zu planen.
Ja, vielleicht nur aus meiner Sicht ein Satz. Mir scheint das reine Spekulation zu sein, dass das, was Herr Nant Ihnen gerade beschrieben hat, irgendwie im Zusammenhang mit einer Reaktion auf die Resolution des Deutschen Bundestages in Sachen Armenien stünde. Ich kann das nicht ausschließen.
Habe ich gar nicht gefragt.
Weiß ich. Deshalb sage ich es trotzdem. Ich kann das nicht ausschließen, aber es gibt dafür jedenfalls in unserem Umgang mit der türkischen Regierung, auch im Umgang der Kollegen vor Ort an unserer Botschaft in Ankara mit dem türkischen Außenministerium nicht den geringsten Anhaltspunkt. Richtig ist trotzdem, dass wir durchaus unterschiedliche Vorstellungen über den Umgang mit Pressefreiheit mit der Türkei haben. Das ist an dieser Stelle schon ganz häufig diskutiert worden. Und es gilt, was wir hier immer gesagt haben, wir werden uns jedenfalls dafür einsetzen, wo wir das wirklich können, dass die Pressefreiheit, die Arbeitsfähigkeit deutscher Journalisten in der Türkei und vieles andere, was damit im Zusammenhang steht, in vollem Umfang gewährleistet ist. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch sehr glaubwürdig und transparent unter Beweis gestellt, dass das unser Anliegen ist.
Zusatz? Ist es denn das erste Mal, dass deutsche Journalisten nicht zum Beispiel an deutsche Stützpunkte gelassen werden? in der Türkei, von der Türkei?
Also ich kann es aus Sicht bei uns sagen, ich weiß einen ganz konkreten Fall, wo es aufgrund der Sicherheitslage, weil es eine akute Bedrohung gab, einfach eine Journalistenreise kurzfristig abgesagt wurde. Das geht natürlich auch zu Ihrer aller Sicherheit.
Abgesagt von der türkischen Seite, weil die türkische Seite Nein gesagt hat? Oder haben Sie von Ihrer Seite abgesagt?
Das ist nein, von der türkischen Seite nein in der Vergangenheit, weil es eben aufgrund der Sicherheitslage Erkenntnisse gab, dass eben eine höhere Gefährdung da wäre. Und die wollen wir Sie natürlich nicht aussetzen, wenn Sie auf einer Reise unterwegs sind.
Dazu Herr Wiegold.
Ja, direkt anschließend, Herr Nant, können Sie mal sagen, wie aus Ihrer Sicht die Einschätzung der Sicherheitslage oder ich meine aus Sicht der deutschen Streitkräfte die Einschätzung Sicherheitslage in Schillig ist?
Ja, wir haben da eine sehr enge Abstimmung natürlich mit der Türkei, aber auch insgesamt mit den dort internationalen Nationen. Und wir sind natürlich insofern restriktiv, dass wir natürlich erstmal sagen, okay, der Schutz unserer Soldaten muss sichergestellt sein. Und wir dort, ich sag mal, täglich auch im Rahmen der Sicherheitslage eingewiesen werden. Wie ist es? Wie entwickelt sich was? Und insofern haben wir dort einen engen Kontakt mit den Türken.
Entschuldigung, ich habe meine Frage wieder so unpräzise formuliert. Ich wollte gerne wissen, wie aus deutscher Sicht die Einschätzung der Sicherheitslage ist. Ich glaube, dass Sie guten, engen Kontakt zu den Türken haben, die ein wichtiger Pfeiler in der Südostflanke der NATO und vertrauensvolle Zusammenarbeit seit Jahrzehnten als langjähriges Mitglied der NATO. Aber meine Frage ist nur deutsche Einschätzung.
Ja, wir haben, wie gesagt, gewisse Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen. Das ist einfach zum Schutz unserer Soldaten. Das liegt aber nicht nur jetzt auch im Einsatz in der Türkei. Das ist genauso auch, wenn wir in anderen Einsatzgebieten unterwegs sind. Und auch hier haben wir natürlich auch einen erhöhten Schutzbedarf, weil wir dort im Rahmen der Koalition dort auch tätig sind. Und deswegen ist auch ein gewisser Schutz notwendig. Also das heißt, es gibt schon gewisse Restriktionen, die wir natürlich dementsprechend auch dort leisten. Aber ich kann die natürlich nicht zu operativen Gesichtspunkten jetzt hier im Rahmen der Bundespressekonferenz detailliert Auskunft geben. Dafür haben Sie bitte Verständnis, weil das auch unsere Sicherheitsmaßnahmen sind zum Schutz der Soldaten.
Gesetz? Entschuldigung, ich habe gar nicht nach Sicherheitsmaßnahmen gefragt. Ich habe nach der Einschätzung der Sicherheitslage in Inchelik aus deutscher Sicht gefragt. Welche Sicherheitsmaßnahmen Sie ergreifen, ist mir dabei relativ egal.
Ja, dann bin ich aber der falsche Ansprechpartner. Ich schätze ein die Sicherheitslage für unsere Soldaten. Ich schätze nicht die Sicherheitslage insgesamt ein, wie sie in Schlick vor Ort ist, sondern ich dann schätze sie ein, welche Auswirkungen, Herr Wiegold, ich habe Sie schon genau verstanden. Ich schätze ein, wie die Einschätzung ist für unsere Soldaten, welche Auswirkungen das hat. Und deswegen haben wir gewisse Restriktionen. Das ist so. Also ich bin jetzt nicht der, der jetzt hier einschätzt, wie es überall die Sicherheitslage jetzt für alle Bereiche, sondern immer auf Wirkung natürlich für unsere Soldaten.
Darüber hinaus gilt, glaube ich, Herr Wiegold, wir sind da auf Bitte in Übereinstimmung und auf Einladung unserer türkischen Bündnispartner. Wir sind da Gäste und wir sind dankbar dafür, dass wir auch von Inchelik aus all das tun können, was auf der Grundlage von Beschlüssen des Deutschen Bundestages möglich ist, zum Beispiel im Umgang mit ISIS in Syrien. Und da verlassen wir uns natürlich schon auf die Einschätzung der Sicherheitslage durch unsere türkischen Gastgeber und Bündnispartner. Das scheint mir ganz natürlich zu sein, dass das so ist.
Herr Jung, noch mal dazu.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich habe es in den letzten zwei Wochen irgendwie nicht ganz mitbekommen, Herr Schäfer. Die Kanzlerin, der Außenminister und Wirtschaftsminister haben sich ja bei der Abstimmung zur Armenien-Resolution im Bundestag herausgeschmuggelt. Das ist noch mal die Verständnisfrage. Die Bundesregierung als außenpolitisch handelndes Organ spricht nicht von einem Völkermord an den Armeniern, richtig? Sie sprechen nicht von Völkermord, die Bundesregierung.
Also erstmal rausgeschmuggelt ist wirklich eine Unverschämtheit. Also da spreche ich mal nur für den Außenminister.
Ich schließe mich an.
Dann spreche ich für die Bundesregierung. Der Außenminister hat sich auf einer Reise nach Lateinamerika befunden. Zum Zeitpunkt der Abstimmung war in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Seine Entscheidung nach Lateinamerika genau zu diesem Zeitpunkt zu reisen, nämlich in der Zeit vom 1. bis 7. Juni, datiert von Anfang Januar. Die Entscheidung des Deutschen Bundestages, eine Abstimmung über einen Beschluss, eine Resolution des Deutschen Bundestages anzusetzen für den 2. Juni in der vergangenen Woche, die datiert, wenn ich richtig informiert bin, irgendwann aus dem April. Und deshalb kann ich nur ausdrücklich sagen, das ist wirklich eine Unverschämtheit, dass Sie hier so einfach aus der Lameng behaupten, der Außenminister habe sich aus der Sache herausgeschmuggelt. Das ist totaler Quatsch. Und dass er bereits vor der Abstimmung in öffentlichen Äußerungen, unter anderem in einem Interview mit dem Tagesspiegel am Sonntag, gesagt hat, dass aus seiner Sicht es ganz wichtig ist, dass es eine geschlossene Haltung seiner Partei gibt, Das hat er gesagt und das ist so geschehen. Und da hat er genau wie seine Partei und wie die Bundesregierung Wort gehalten. Ansonsten gilt für den Außenminister genau das, was er bereits im letzten Jahr und ich an seiner Stelle, auch an dieser Stelle zum Thema Armenien, Völkermord und der Türkei gesagt habe. Das lohnt sich nicht, das jetzt nochmal zu wiederholen. Das kann man nachlesen, das kann man sich auch bei Ihnen ganz bestimmt auf Videos anschauen, da Sie so gut sortiert sind, dass Sie ja sofort wussten, wann die Diskussionen über den Familiennachzug, nämlich am 11. November letzten Jahres stattgefunden haben, bin ich sicher, dass Sie irgendwann so im späten Frühjahr des vergangenen Jahres auch die einschlägigen Äußerungen von mir hier in der Regierungspressekonferenz ganz schnell finden werden.
Die Frage haben Sie jetzt nicht beantwortet. Die Haltung der Bundesregierung, offizielle Haltung ist, es war kein Völkermord, so habe ich es jetzt verstanden.
Ich habe über das hinaus, was der Außenminister im letzten Jahr und ich an seiner Stelle gesagt habe.
Dann frage ich Frau Wirtz, als Sprecherin der Bundesregierung.
Herr Jung, diese Frage der Armenien-Resolution und alles, was damit zusammenhängt, haben wir in den letzten zwei Wochen wirklich ausführlich hier an dieser Stelle diskutiert. Und ich möchte Sie in diesem Fall bitten, sich sozusagen in die Protokolle zu vertiefen und da zu gucken.
Armenien-Resolution ist Bundestagssache. Ja, spricht die Bundesregierung von Völkermord?
Diese Fragen sind auch gestellt worden und die Haltung der Bundesregierung ist dazu klar geworden. Und ich fange jetzt nicht an, diese ganze Debatte hier nochmal zu wiederholen.
Herr Balassopoulos.
Herr Seffer, wie reagiert Berlin an die Koranrezitation in der Hagia Sophia in Istanbul? Hagia Sophia ist ein Weltkulturerbe, Symbol der Christen und kein Moschee seit 80 Jahren.
Was war die Frage genau?
Wie reagiert Berlin in diese?
Mir ist der Sachverhalt, so wie Sie ihn darstellen, nicht bekannt. Da müsste ich mich erst schlau machen und bin gerne bereit dazu, dann etwas zu sagen.
Darf ich?
Bitte.
Ein paar Regierungspolitiker in der Türkei haben gesagt, es sei eine Antwort an die Armenier-Resolution.
Das mag sein. Deshalb ändert das nichts an der Antwort, die ich Ihnen gerade eben gegeben habe.
Okay, dann warten wir da auf die Nachlieferung. Herr Rinke noch dazu? Dann muss ich erstmal auf meine Liste schauen. Dann habe ich als eine Nachlieferung noch von Herrn Plate, genau.
Ja, ganz kurz nur, weil die Frage ja von Ihnen, glaube ich, Herrn Hübschen gekommen war, ob jetzt bei der vierten Lageübersicht alle 16 Bundesländer beigetragen haben. Die Antwort ist ja, es haben alle 16 beigetragen.
Und ich hatte eine Frage eines Kollegen noch vergessen, Herr Wegener.
Uwe Wegener, NTV, RTL. Ich möchte mich nochmal auf die BKA-Statistik beziehen, Herr Dr. Plate. Wenn es denn die Erkenntnis gibt, dass gemessen an Ihrem Anteil bestimmte Flüchtlinge besonders oft als Verdächtige sozusagen registriert werden. Wir reden also von Flüchtlingen aus Nordafrika laut der Statistik, aus Georgien, aus Serbien. Wie ist diese Information aufgenommen worden im Innenministerium? Und vor allen Dingen, was wichtig ist, gibt es daraus, werden daraus gewisse Konsequenzen auch gezogen, wenn man diese Erkenntnis hat? Und meine zweite Frage wäre, die Bild-Zeitung schreibt, dass im Frühjahr dieses Jahres 80% aller Flüchtlinge ohne Papiere nach Deutschland gekommen sind. Das wären über 90.000. Können Sie die Zahl bestätigen? Und dann auch wieder die Frage, würden daraus gewisse Konsequenzen auch gezogen?
Ja, vielleicht fange ich mit dem Letzten erstmal an, wenn ich darf. Also das ist ja alles überhaupt nicht neu. Also in der Tat stand heute jetzt die Zahl von 80%. Ich selber habe hier mehrfach in der Regierungspressekonferenz von Vormonaten Zahlen von 77% bekannt gegeben, die auch überall in den Medien waren. Das ist jetzt wirklich nicht besonders neu. Jetzt waren es ganz zuletzt halt 3% mehr. Ob das jetzt was kategorial Neues oder anders ist, das überlasse ich natürlich Ihnen. Grundsätzlich ist es einfach so, dass Personen, die bei uns Schutz suchen nach dem Völker- und Europarecht, das tun können, unabhängig davon, ob sie nun Papiere haben. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum man keine Papiere haben kann. Und nur um vielleicht plakativ einen Grund hervorzuheben, der gleich klar macht, warum man daran jedenfalls bestimmte Konsequenzen, zum Beispiel die Verwehrung von Einlass oder Schutz, nicht knüpfen kann. Es ist teilweise ja gerade so, dass die Personen, die Papiere nicht mitnehmen können, weil das ja gerade eine Gefahr für sie im Herkunftsland oder auf dem Transitweg bedeutet, weil Verfolgung an ihre ganz konkrete Identität zum Beispiel geknüpft wird. Also es gibt aber natürlich auch viele, viele andere Gründe, warum man keine Papiere hat. Es gibt auch sozusagen ethnische Gruppen in bestimmten Ländern, die, weil sie einer bestimmten ethnischen Gruppe zugehörig sind, in ihrem Heimatstaat nicht mit Erfolg überhaupt zum Beispiel Reisepapiere beantragen können und so weiter und so weiter. Natürlich gibt es auch missbräuchliche Szenarien, die gibt es auch, das will ich gar nicht verhehlen. Aber sie sind doch vielgestaltig, die Szenarien. Also insofern Konsequenzen, jedenfalls kann ich Ihnen keine Konsequenzen nennen, die mir jetzt ad hoc einfallen würden. Richtig ist natürlich, dass man dann auf anderem Wege versuchen muss, die Identität dieser Person herauszufinden. Und das wird teilweise auch mit recht großem Aufwand dann natürlich getan. Gar keine Frage. Spätestens im Antragsverfahren, da gibt es verschiedene Mittel und Wege, insbesondere im Rahmen der Anhörung, die ja im Asylverfahren erfolgt, die Identität und insbesondere die Herkunft der Person zu erhärten. So etwa mit Sprachmittlern, die zum Beispiel besondere Akzente und so weiter geschult sind, herauszuhören. Zu der anderen Frage, die Sie gefragt haben, wie ist das aufgenommen worden im Innenministerium, dass bestimmte Personengruppen besonders auffällig, andere besonders unauffällig sind. Das ist auch nicht neu. Das ist ja die vierte Lageübersicht jetzt. Und dieser Befund, den Sie gerade noch mal zitiert haben, zieht sich durch alle vier Lageübersichten durch. Auch der Minister selber hat dazu schon mehrfach presseöffentlich gesprochen. Richtig ist natürlich, es ist interessant und ich glaube, für die Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung wichtig zu wissen, dass alle Nationalitäten, die überdurchschnittlich auffällig sind, welche sind, die sozusagen, das ist Zufall, will ich jetzt nicht sagen, aber das hat wahrscheinlich auch wieder Gründe, keine hohen Anerkennungsquoten aufweisen, allesamt im einstelligen Bereich, während die Personen, die hohe Anerkennungsquoten aufweisen, 70, 80, 90% und mehr, allesamt unterdurchschnittlich auffällig sind, Kriminalstatistik. Das ist für die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung sicherlich eine gute Nachricht. Die andere Sache ist, was macht man mit den Personen, die besonders auffällig sind? Nun ist es so, dass Sie wissen, dass das Ausweisungsrecht ja verschärft worden ist Anfang des Jahres und das betrifft insbesondere dann ja auch Personen, die aus diesen Herkunftsländern kommen, die straffällig geworden sind und die leichter ausgewiesen und in der Folge auch abgeschoben werden können. Das betrifft die gemeinsame Initiative des Bundesaußen- und Bundesinnenministers, sich gerade zum Beispiel für Laissez-Passer-Papiere einzusetzen, die erleichterte Abschiebungen ermöglichen. Insbesondere gilt das für die Westbalkanstaaten. Mit diesen Staaten funktioniert dieses Verfahren seitdem ausgezeichnet, seit dieser gemeinsamen Initiative. Sie wissen auch, dass Staaten aus dem Raum Nordafrika betroffen sind. Der Innenminister hat sich ja im Frühjahr in diese Staaten begeben, um sozusagen eine Kooperation mit den Staaten anzustoßen bzw. zu vertiefen und auszuweiten, die auch dort zu einer besseren Rücknahmebereitschaft der Länder führt. Darüber ist hier schon häufiger gesprochen worden. Das ist keine ganz einfache Aufgabe. Wir sehen da positive Signale, dass sich das entwickelt, aber sind noch nicht mit dem Status quo ganz zufrieden, arbeiten da weiter dran, dass das noch besser wird, als es schon geworden ist. Und um vielleicht noch Georgien herauszugreifen, das weder in die eine noch in die andere Gruppe jetzt so dringend fällt, naja, schon erleichterte Ausweisung von Straftätern, das betrifft natürlich auch Georgier, aber der Innenminister hat jetzt sich gerade erst vor einigen Wochen mit dem georgischen Amtskollegen getroffen, um mit ihm sowohl zu besprechen, wie man des Problems der erhöhten Straffälligkeit der Georgier herkommen kann, in den Griff bekommen kann, als auch Verbesserung der Rückkehrkooperation. Und zu letzterem muss ich sagen, dass da die Zusammenarbeit schon jetzt wirklich ausgezeichnet funktioniert. Also die georgischen Behörden arbeiten im Bereich Rückkehrzusammenarbeit sehr gut mit den Deutschen. Da gibt es keine oder kaum Probleme. Und auch im Bereich sicherheitsbehördlicher Zusammenarbeit läuft das schon sehr gut. Aber ich will nicht verhehlen, das ist im Moment noch eine Baustelle. Ganz geschlossen ist die sozusagen noch nicht. Aber da sind wir dran.
Vielen Dank.
Dann noch mal dazu, Herr Rinke. Eigentlich wollte ich das fast nicht noch mal aufmachen, aber bitte.
Ja, danke. Nur weil Herr Plate gerade Georgien erwähnte, warum legt Deutschland dann in Brüssel immer noch Einspruch ein gegen die Visafreiheit für die Georgier? Ich dachte, das Argument mit der Kriminalität, der besonderen Kriminalität der Georgier, sei da das Hauptargument gewesen.
Ja, das ist zunächst einmal beinhaltet Ihre Frage eine Unterstellung, nämlich dass Deutschland ein Veto einlegt. Ich kann dazu nur sagen, die Frage der Visaliberalisierung ist ein laufender, sich in Verhandlungen befindlicher Prozess. Das nächste Mal wird nach meinem Kenntnisstand darüber gesprochen auf der Ratssitzung jetzt am Freitag.
Dann ein neues Thema, Herr Mayer.
Frau Wirz, wer begleitet die Kanzlerin zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen?
Dann würde ich Sie gerne auf das Briefing am Freitag verweisen. Am Freitag nach der Regierungspressekonferenz wird Herr Seibert und Herr Heusken hier ein Briefing machen. Ich glaube, Herr Röller ist auch dabei, bin jetzt nicht ganz sicher. Und dann werden Sie sicherlich solche Fragen, auch die Einzelheiten, nochmal erfahren.
Herr Jung mit einem anderen Thema.
Ist das eigentlich Ihre letzte BBK, Frau Wirz? Und Herr Schäfer, ich hatte noch gefragt auf Instagram schon, den Auswärtigen Amt-Kanal, hatte um die Namensliste gebeten der Delegation der Argentinien-Mexiko-Reise des Außenministers, also insbesondere natürlich die Wirtschaftsdelegation.
Also Herr Jung, das werden Sie noch früh genug erfahren. Das war die erste Frage. Die zweite Frage ging an die Kollegin.
Ja, wir versuchen sehr modern zu sein, wie Sie, jedenfalls diejenigen unter Ihnen wie Herr Jung, die schon mal auf unseren neuen Instagram-Kanal geschaut haben. Ich kann das nur empfehlen, diesen Kanal ausführlich zu nutzen. Da gibt es ganz tolle Bilder und schöne Videos vom Außenminister, ganz viele schöne Sachen, die sich da anschauen können. Allerdings ist dieser Kanal noch nicht so perfekt etabliert, dass wir ihn als eine förmliche Anfrage aus Pressekreisen akzeptieren würden. Aber es ist völlig selbstverständlich, dass Sie wie immer nach einer solchen Reise solche Informationen von uns bekommen. Was interessiert Sie denn, die Vertreter der Kulturdelegation oder der Wirtschaftsdelegation oder beides?
Ich nehme gerne alle, aber alle. Natürlich die Wirtschaftsdelegation.
Alle, wie immer. Mhm. Gut. Habe ich nicht dabei, aber lässt sich nachher. Ich möchte es auf Instagram oder auf dem Kanal der Bundespresse.
Für alle.
Herr Wiegold dazu?
Ganz kurze Nachfrage, Herr Schäfer. Die Bundeswehr hat ja auch einen Instagram-Kanal, benutzt den überwiegend zur Nachwuchswerbung. Ist das bei Ihnen auch die Absicht?
Also wir nutzen unsere Facebook- und Twitter-Kanäle auch zur Nachwuchswerbung. Da gibt es des Öfteren Facebook-Chats, Twitter-Chats und so etwas. Ob jetzt Instagram dafür jetzt für die Nachwuchswerbung im Auswärtigen Amt geeignet ist, weiß ich noch nicht. Frage ich die Kollegen mal, ob sie das für geeignet hielten, ob man da mit schönen Bildern aus der großen, weiten Welt vielleicht Neugier wecken kann. Das wäre ja schön, oder?
Fragen Sie die Kollegen.
Ja, ja. Klappt das, Herr Nant?
Klappt.
Herr Jung nochmal.
Hat das AA denn ein Instagram-Konzept? Weil wenn ich mir den bisherigen Content angucke, dann ist das ja eher so ein Kanal für den Außenminister, also Propaganda und PR für den Außenminister statt Reise- und Länderinformationen des Auswärtigen Amtes für Deutsche.
Erster Satz, das Auswärtige Amt hat für alles ein Konzept. Zweiter Satz, Propaganda machen wir nicht. Propaganda gibt es nicht im Auswärtigen Amt und das möchte ich auch, und das sage ich in allem Ernst, wir machen keine Propaganda. Propaganda ist ein Begriff, den ich ausdrücklich zurückweise, der hat eine Konnotation, die mir sehr unangenehm ist. Wir machen, wenn Sie es Public Relations nennen wollen, ist das okay. Wir nennen das eher Public Diplomacy, das ist auch völlig okay. Aber Propaganda weise ich ausdrücklich zurück.
Ich habe noch auf meiner Liste gehabt den Kollegen, oder Herr Hübschen hatte sich noch mit dem neuen Thema gemeldet. Bitte.
Nochmal zum Thema Fluthilfe und Unwetter. Ich denke, das geht an Sie, Frau von Thiesenhausen. Die bayerische Staatsregierung stuft das ja inzwischen sogar als Jahrtausendhochwasser ein in manchen Regionen in Bayern. Hat das was an der Haltung des Bundes geändert, was mögliche Finanzhilfen angeht? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, Herr Oppermann hat gestern davon gesprochen, dass Bund und Länder sich jetzt verständigen müssten, wie man zu einem vernünftigen Versicherungsschutz oder zu einer vernünftigen Absicherung kommt. Das wirft bei mir die Frage auf, gibt es momentan Überlegungen von Seiten der Bundesregierung, im Bereich Elementarschutz tätig zu werden, beispielsweise eine Versicherungspflicht einzuführen, wie Herr Kretschmann das angestoßen hat?
Also ich fühle mich jetzt nur zu Ihrer ersten Frage sprechfähig und würde jetzt noch mal vielleicht auch im Nachgriff auf das, was hier schon am Freitag gesagt wurde, noch mal die Rechtslage erklären. Es ist ja in der Tat so, dass für solche Verwaltungsaufgaben eben auch Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe die Bundesländer zuständig sind. Das ist sehr eindeutig im Grundgesetz festgelegt in den Artikeln 30 und 83. Und an dieser Einschätzung hat sich auch nichts geändert. Das gilt weiter fort.
Fühlt sich denn jemand anders in der Bundesregierung oder in den Ministerien zuständig, zum Thema Versicherungsschutz was zu sagen?
Also ich kann vielleicht kurz sagen, zumal das Thema heute auch im Kabinett aufgerufen worden ist, weil der Bundesverkehrsminister auch nochmal berichtet hat über die Schäden an der Infrastruktur, an der Verkehrsinfrastruktur. Also in dem Kontext war das auch Thema im Kabinett. Aber ich kann Ihnen von konkreten Plänen eine Versicherungspflicht betreffend hier nicht berichten, kann aber sagen, dass das Justizministerium sicherlich im Zusammenhang mit der JuMiCo da auch bestimmte Erfahrungen gemacht hat, was die Wünsche der Länder anbelangt.
Ja, da kann ich ergänzen, das war tatsächlich die Elementarschadensversicherung war Thema auf der Sommerjustizministerkonferenz 2015. Da wurde ein Beschluss gefasst, der ging, glaube ich, von drei, müsste ich jetzt nochmal hier, kann ich nicht so schnell alles überfliegen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir da in Gesprächen sind und ich Ihnen da jetzt aber noch nicht berichten kann von einem fertigen Entwurf oder Ähnlichem.
Weitere Fragen dazu? Dann der Kollege mit einem neuen Thema.
GEPA-ZDF, eine Frage an das Verteidigungs-, Finanz- und Innenministerium. Die Minister von der Leyen, Schäuble und de Maizière nehmen diese Woche an der Bilderberg-Konferenz teil. Können Sie sagen, was sich die Minister von der Teilnahme erwarten?
Robert Diesenhagen?
Der Minister nimmt in der Tat an der Bilderberg-Konferenz teil. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ja, ich kann auch bestätigen, dass die Teilnahme der Ministerin geplant ist.
Ja, ich kann auch das Gleiche bestätigen für den Bundesinnenminister. Seine konkrete Erwartungshaltung, über die habe ich mit ihm, über seine sehr persönliche Erwartungshaltung nicht gesprochen.
Weitere Fragen dazu, Herr Jung?
An die gleichen Sprecher, warum? Warum nehmen die Minister daran teil?
Ich glaube, das führt uns jetzt nicht weiter. Wir haben gesagt und bestätigt, dass die, also ich kann für meinen Minister hier sprechen, jetzt teilnehmen. Das sind jeweils sorgfältig getroffene Entscheidungen in Abwägung. Es gibt ja, wie Sie wissen, viele Einladungen an Minister und das ist ein Treffen, für das sich der Bundesfinanzminister entschieden hat.
Ist das ein persönliches Treffen für ihn oder nimmt er als Finanzminister teil?
Er nimmt teil.
Als was?
Er ist ja nicht aufspaltbar. Der Bundesfinanzminister, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, nimmt an diesem Treffen teil.
Die Frage ging noch aneinander.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, die Ministerin wird sich dann natürlich dort zu europapolitischen und sicherheitspolitischen Themen austauschen. Und das ist ein wesentlicher Punkt dort.
Zu solchen Themen wird sich auch der Bundesinnenminister dort austauschen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann habe ich noch ein neues Thema von Herrn Mayer.
Ich habe noch mal eine Frage an das Verkehrsministerium. Frau Moosmeyer, der Aufsichtsrat der Bahn berät heute über Stilllegungen im Schienengüterverkehr. Unter anderem sollen 200 Verladestationen aufgegeben werden. Was sagt Ihr Ministerium dazu? Sehen Sie das genauso oder haben Sie da Bedenken?
Grundsätzlich wissen Sie ja, dass wir zu Aufsichtsratsthemen von hier aus nicht äußern. Das ist ja auch der Güterverkehr und die eigenwirtschaftlichen Angelegenheiten der Deutschen Bahn sind von hier aus nicht zu kommentieren. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist, dass das Bundesverkehrsministerium in vielfältiger Weise dafür sorgt, dass der Güterschienenverkehr vorankommt und gestärkt wird. Wir haben die Mittel für den Ausbau der Strecken erhöht. Wir setzen erhebliche Mittel ein, um dem Lärmschutz weiter voranzukommen, der ja ein großer Faktor ist bei den Güterverkehrsstrecken. Von dahingehend möchte ich dazu sagen, dass wir weiter dafür arbeiten, den Güterschienenverkehr weiter voranzubringen und das auch weiterhin tun werden.
Zusatz. Frau Stammer, was sagt Ihr Ministerium zu diesen Überlegungen?
Ja, die Äußerung der Ministerin zu diesem Thema, die ist ja bekannt, ist für alle nachlesbar. Sie hat gesagt, Ziel einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik muss es sein, Güterverkehr runter von der Straße zu holen und auf die Schiene zu verlagern. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie sich ausdrücklich auf unser Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 bezieht. Dort heißt es zum Verkehrssektor, wichtige Handlungsfelder sind zudem die Weiterentwicklung der Lkw-Maut, der Ausbau und die Stärkung des öffentlichen Personenverkehrs, des Schienengüterverkehrs sowie des Fahrrad- und Fußverkehrs.
Weitere Fragen dazu? Dann Frau Würz bitte nochmal.
Genau, Herr Jung, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ja, das ist heute meine letzte Regierungspressekonferenz und insofern möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen zu verabschieden und für die Zusammenarbeit zu bedanken. Ich hatte in den vergangenen Jahren, muss schon sagen Jahrzehnten inzwischen, die Gelegenheit, auf beiden Seiten dieses Tisches zu sitzen. Und insofern konnte ich auch immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder Ihre Reaktionen auf unsere, wenn nicht immer ganz ausführlichen, sondern manchmal wortkargen Antworten verstehen. Aber für mich war eigentlich immer klar, während ich hier gesessen habe, dass wir alle zusammen gemeinsam an einer Sache arbeiten. Und insofern wünsche ich dieser Institution auch, dass diese Haltung und der Respekt für diese Institution und für beide Seiten vor allem nicht verloren geht. Also danke an Sie, aber auch danke hier an meine Kolleginnen und Kollegen. Das war über die Parteigrenzen hinweg eine sehr vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit hier. Und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken, weil ganz alleine möchte man hier nicht sitzen. Und insofern ist es echt wichtig, eine starke Mannschaft an seiner Seite zu haben. Ich werde am Montag meine neue Aufgabe im Bundesjustizministerium antreten und wünsche Frau Demmer, Ulrike Demmer, die dann an meiner Stelle hier irgendwann sitzen wird, alles erdenklich Gute. Vielen Dank.
Frau Würz, da haben Sie uns ein bisschen in Bedulde gebracht, weil wir dachten, Sie verabschieden sich erst nächste Woche. Und insofern, aber unser Büro und wir sind ja schnell und flexibel und haben also noch. Waren froh über die vielen Fragen, sodass wir also noch Zeit hatten, doch noch ein kleines Geschenk vorzubereiten.
Super. Ganz herzlichen Dank.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Zusammenarbeit hier in der Bundespressekonferenz und auch für Ihre Worte eben und wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem neuen Posten.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke.
Und damit schließe ich die Pressekonferenz. Dankeschön.